jemand zu bestrafen, wer macht das schon gerne? Es ist keine einfache Aufgabe. Es ist an sich einfacher, Menschen zu loben, als Menschen zu strafen. Ganz wenige Menschen tun das wirklich gern. Menschen strafen, die sie lieben. Und wenn das jemand unter uns gern tut, so würde er sich bestimmt jetzt nicht outen. Aber in der Regel strafen wir eigentlich nicht gern. Und doch in der Erziehung wird man oft mit dieser Frage konfrontiert. Um Kinder zu erziehen, muss man ihnen gewisse Schranken, gewisse Leitplanken geben, die man dann auch erwarten muss, dass sie auch eingehalten werden. Und wenn sie das nicht einhalten, hat das Folgen. Aber lieber würden die meisten Eltern diese Folgen den Kindern ersparen. Mit ein Grund ist vielleicht auch diese ganze Bewegung der antiautoritären Erziehung, weil man das den Kindern eigentlich ersparen wollte, sie zu strafen. Oft gibt man Verhaltensregeln und Warnungen bekannt, um zu vermeiden, dass man überhaupt in die Situation kommt, um eine Strafe geben zu müssen. Also tu das nicht, weil wenn du das tust, dann wird das passieren. Und dann hofft man, dass man sich daran hält. Und vielleicht ist schon mancher Vater und manche Mutter zu Hause gesessen, wenn sie den Kindern eine Zeitlimite gegeben haben, wann sie zu Hause sein sollen, und gedacht, hoffentlich kommt mein Sohn zur abgemachten Zeit nach Hause, damit ich nicht irgendeine Maßnahme ergreifen muss. Und wenn er zu spät kommt, hoffentlich hat er eine gute Erklärung, dass sich das auch wieder übrigt, dass ich auch Verständnis zeigen kann. Und genau so geht es Gott. Er freut sich überhaupt nicht, wenn er einen Menschen bestrafen muss. Das könnte man den Eindruck bekommen, wenn man die Bibel so oberflächlich liest. Und dann hört man ja immer vom Gott des Alten Testaments, das ist ein böser und zorniger Gott, und der vom Neuen Testament ist ein liebender Gott. Das ist alles Humbug. Das ist nämlich derselbe Gott im Alten und Neuen Testament. Und vor lauter Gericht und Krieg übersehen wir ein ganz wichtiger Wesenszug Gottes, dass er es überhaupt nicht schätzt, bestrafen zu müssen. Viel lieber ist ihm, wenn wir Menschen auf ihn hören, und das ist auch völlig unabhängig von der Nationalität. Denn Gott, der Gott, der sich in der Bibel offenbart, ist nicht nur der Gott des Volkes Israels, sondern er ist der Gott aller Menschen. Durch Jesaja sagt er, ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Deshalb interessiert sich Gott immer für alle Menschen, nicht nur für die Schweizer und nicht nur für die Juden und nicht nur für die Deutschen und nicht nur für die Iraker, sondern für alle Menschen. Das dürfen wir nie außer Acht lassen. Uns überkommt ja manchmal so ein Nationalstolz, dass wir den Eindruck haben, wir wären das erwählte Volk. Gott hat, seit er die Welt erschaffen hat, immer alle Menschen und alle Nationen im Blick. Er freut sich über keinen, der sich so verhält, dass er ihn bestrafen muss. Er wird sogar aktiv und warnt Menschen davor, damit sie nicht sündigen und damit er sie nicht bestrafen muss. Und so ein Beispiel haben wir eben gehört. Eine besondere Geschichte eigentlich. Ich habe auch diese Texte überschrieben, Gott bewahrt vor Sünde. Abraham zog nach diesem schrecklichen Gericht, das über Sodom und Gomorra hereinbrach, in das Land der Philister, vermutlich suchte er saftigere Weiden für seine großen Viehherden. Zwischen ihm und seiner Frau Sarah galt eine Abmachung, die sie miteinander getroffen hatte, seit sie unterwegs sind miteinander. Er sagte Sarah, du sagst einfach immer bitte, dass ich dein Bruder bin, was ein bisschen stimmt. Und warum sie das sagen sollte gegen außen, ist, weil das für Abraham ein Schutz war, Denn wenn sie seine Frau ist, dann wird sie ihm weggenommen und er wird umgebracht, weil wenn er tot ist, dann kann ein anderer seine Frau nehmen. Und so fürchtete er um sein Leben und das war die Abmachung. Das hat vermutlich oft geklappt, aber wir haben das schon mal, diesen Sachverhalt, da möchte ich auch nicht mehr genau drauf eingehen, habe ich schon mal besprochen. In Ägypten ist das schon mal passiert, hat man ihm die Sarah weggenommen. Und jetzt ein zweites Mal. Ich glaube, er war auch überrascht, ein zweites Mal. Manchmal denkt man, einem passiert einmal was, aber jetzt ist noch ein zweites Mal dasselbe passiert. Abimelech, der König der Philister, ließ Sarah zu sich holen und wollte sie zur Frau nehmen. Doch seit Abimelech Sarah in sein Harem kommen ließ, kam Unheil über das Königshaus. Sie wurde von einer Krankheit heimgesucht, die darauf schließen lässt, dass die Frauen nicht mehr fähig waren, Kinder zu empfangen. Und im Traum erschien nun Gott dem Abimelech. Und er sagt, du musst sterben. Kein schöner Traum, oder? Wir würden das als Albtraum bezeichnen. Du musst sterben, weil du diese Frau genommen hast. Sie ist verheiratet und gehört einem anderen. Eine schreckliche Botschaft. Diesen Traum möchte ich nicht haben. Du musst sterben, so ganz überraschend. Er wird sterben, weil er Sarah genommen hat. Und Abimelech war klar, wenn Sarah mit einem Mann verheiratet war, dann trifft ihn eine riesengroße Schuld. Er wusste, dass dies eine Sünde war. Vielleicht mag das uns jetzt erstaunen, weil unser Bild von der damaligen Welt und vom moralischen Zustand der damaligen Welt von Sodom und Gomorra geprägt sind. Und wir haben den Eindruck, dass außer Sodom und Gomorra es überhaupt keine Völker gab, die irgendwie noch moralisch einen hochstehenden Maßstab hatten. Aber da täuschen wir uns sehr. Hier haben wir das Gegenbild zu Sodom und Gomorra. Nämlich den König Abimelech, der einen gewissen Respekt und eine Gottesfurcht hat und der noch Anstand und einen moralischen Maßstab kennt. Wir kennen Gesetzestexte aus der Zeit der Völker, die zur Zeit lebten, als das Alte Testament, in dieser Zeit, als das Alte Testament handelt. Da gibt es ganz erstaunliche Dinge. Im mittelassyrischen Gesetz, zur Zeit des Tiglat-Pilesers, etwa 1000 vor Christus, da heißt es in Paragraph 13, wenn die Gattin eines Bürgers aus ihrem Hause herausgeht und sich zu einem anderen Bürger, wo er wohnt, begibt und er ihr beiwohnt, also mit ihr schläft, obwohl er weiß, dass sie die Gattin eines Bürgers ist, so soll man den Bürger und die Frau töten. Das steht nicht im Alten Testament. Das steht in einem alten Text, der 1000 vor Christus im mittelassyrischen Reich Geltung hatte. Abimelech bildet den Kontrast zu Sodom und Gomorra. Die gedacht haben, Gott würde nur strafen und würde sich nur damit befassen, Gericht zu üben. Der sieht jetzt hier an diesem Beispiel von Abimelech, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Und es zeigt uns noch etwas anderes. Wie verworfen Sodom und Gomorra gewesen sein muss, dass Gott so gehandelt hat. Aber hier haben wir Abimelech. Abimelech, der erschrickt über diese Botschaft. Die Sodomiter hätten über diesen Traum einfach ein müdes Lächeln übrig gehabt. Sie hätten gesagt, wir machen weiter. Das juckt uns nicht. Das sind so schlechte Träume, wir wissen das schon, wir haben das ab und zu. Aber von denen lassen wir uns nicht beeindrucken. Aber Abimelech ließ sich beeindrucken. Er erschrickt zutiefst. Herr, willst du wirklich unschuldige Menschen töten? Er hat gesagt, Abraham, sie ist meine Schwester und sie hat es bestätigt. Sie hat gesagt, er ist mein Bruder und ich habe im guten Glauben gehandelt und mein Gewissen ist rein. Das stimmt. Abimelech wurde betrogen. Ihm wurde nicht die ganze Wahrheit gesagt und trotzdem ist er verantwortlich für sein Verhalten. Trotzdem hat er Folgen zu tragen. Das ist vielleicht ein bisschen befremdend, aber Nicht, weil ich nichts dazu sagen könnte, will ich nicht tiefer darauf eingehen, sondern weil mir so die Zeit für das andere fehlt. Aber eins möchte ich sagen. Es gibt in unserer Rechtsprechung auch einen Grundsatz. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Und da täuschen wir uns sehr, wenn wir denken, auch im Glauben, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Es ist nicht so. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Das ist mir mal passiert in Wetzlar, als wir noch nicht lange da lebten. Ich habe in Deutschland studiert. Und dann bin ich da im Regen durch Wetzlar gefahren und habe das Gemeindelokal gesucht, wo wir zur Gemeinde gingen, habe mich noch nicht so gut ausgekannt. Und dann bin ich kreuz und quer und habe mich verfahren und hin und her. Und dann bin ich nach Hause gegangen, nichts ahnend. Einige Wochen später bekomme ich eine Buße. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das soll. Jetzt habe ich nachträglich festgestellt, jetzt bin ich in meinem Suchen, das war Regen und schlechte Sicht, bin ich über eine Sicherheitslinie gefahren. Ganz unwissend. Also wirklich unbeabsichtigt. Ich bin also auch schon beabsichtigt über eine gefahren. Aber da war ich jetzt wirklich unwissend über diese Gefahren. Weil ich so konzentriert war, irgendwie mich zu orientieren. Und ich habe eine Buße bekommen und ich konnte nicht der Polizei anrufen und sagen, es tut mir leid, wissen Sie, ich habe das gar nicht gesehen. Dann sagt der Polizist, ja, Sie haben Pech gehabt. Dann hätten Sie halt gucken müssen. Wir können nicht einfach die Augen verschließen und sagen, ich weiß von nichts und meinen, wir hätten dann keine Verantwortung. Für etwas hat Gott uns auch den Verstand gegeben. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe, so ist das auch hier. Aber Gott, der die Menschen liebt, lässt Abimelech nicht einfach ins Unglück laufen. Er lässt es nicht stillschweigend zu, dass er sich versündigt. So sagt er zu ihm, ich weiß, du hast in gutem Glauben gehandelt, deshalb habe ich dich davor bewahrt, vor mir schuldig zu werden und habe dir nicht erlaubt, sie zu berühren. Gott hat es nicht zugelassen, dass er sie berührt, denn er sah, dass er das mit einfältigem Herzen, wie das Luther übersetzt, oder im guten Glauben getan hat. Da möchte ich zwei Sachen, können wir davon lernen. Das eine ist, vollzogene Sünde wiegt schwer. Das ist eine Lektion, die wir immer wieder gebrauchen. Und das zweite, was uns dann mehr freut, Gott warnt vor einem Fehltritt. Zum einen sehen wir hier, wenn Abimelech Sarah berührt hätte, das heißt, wenn er mit ihr Verkehr gehabt hätte, mit ihr geschlafen hätte, dann wäre die Sünde sehr schwer gewesen. Und er hätte sterben müssen. Ein Gericht wie Sodom und Gomorra wäre über sein persönliches Leben gekommen. Wir sollen aus der Begebenheit lernen, wie ernst in Gottes Augen Sünde ist. Sünde ist keine Bagatelle. Und es hat sich auch das Denken in unseren Köpfen eingeschlichen von der Bergpredigt her, und das ist natürlich ein bisschen eine falsche Interpretation, dass schon, wenn ich in Gedanken sündige, das gleichwertig ist, wie wenn ich die Sünde vollziehe, das stimmt nicht ganz. Vollzogene Sünde ist noch ein Unterschied. Ich muss sie schon bekämpfen in Gedanken, aber wenn ich sie dann durchgezogen habe und der Gedankensprung in unseren Köpfen so ist, wenn ich schon gedacht habe, dann habe ich eh schon gesündigt, dann mache ich es jetzt gleich auch. Wisst ihr, das ist jetzt das Problem. Das kommt ja aufs selbe heraus. Dann habe ich den Genuss nicht nur im Kopf, sondern auch noch praktisch. Weil Sünde ja immer etwas mit Genuss zu tun hat, sonst würden wir es nicht tun. Wir tendieren in unserer Gesellschaft eher in Richtung Sodom und Gomorra, wo man mehr oder weniger Sünde auf die leichte Schulter nimmt. Es wird nicht mehr gefragt, was ist richtig und was ist falsch, sondern es wird gefragt, was tut mir gut oder was meine ich, was mir gut tut. Ob mein Gefühl stimmt bei der Sache, ob es für mich richtig ist, das ist so ein ganz beflügeltes Wort. Für mich stimmt es, für mich ist es richtig, das ist ja wunderbar, wenn es für dich richtig ist. Rundherum gehen Leute kaputt, wenn es für dich richtig ist. Aber die Hauptsache ist, für dich ist es doch richtig. Das ist doch eine ganz schlimme Ausrichtung, die wir hier haben. Wir sind ja nicht einzeln hier auf dieser Welt. Wenn für mich etwas richtig ist, kann das, was für mich richtig ist, für den anderen zum Schaden werden. Kann jemand anderen kaputt machen, wenn ich nur frage, was für mich richtig ist. Nicht mehr die Wahrheit zählt, sondern was ich empfinde, wird zur Wahrheit erklärt. Und man spricht heute ja nicht mehr vom Ehebruch. Das riecht ja zu stark nach etwas, was kaputt geht. Sondern man spricht vom Seitensprung, das ist viel dynamischer. Das hat noch so etwas Sportliches an sich. So ein Seitensprung, und dann springt man seitwärts und dann springt man wieder zurück. Und das ist so richtig dynamisch und locken und flockig. Ehebruch, da geht etwas in Brüche. Seitensprung ist dynamisch. Aber lassen wir uns nicht täuschen, das ist ein Selbstbetrug. Ein sogenannter Seitensprung ist und bleibt in den Augen Gottes eine riesengroße Sünde. Und ich sage es einmal ganz krass, im Alten Testament gab es für den sogenannten Seitensprung kein Opfer, sondern nur der Tod. Wir unterschätzen die Tragweite der Sünde. Wir tendieren zur Verniedrigung der Sünde. Auch bei Christen hält diese Tendenz oft Einzug. Als ob es sich um Banalitäten handelt, wenn wir sündigen. Wir haben ja einen vergebenen Gott, aber wir vergessen zu leicht, was Paulus sagt, und ich sage das immer gern, auch mir. Aber ich sage es auch gern euch. Im Galaterbrief sagt nämlich Paulus, was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich Unzucht, dazu gehört auch eben Ehebruch, Verdorbenheit und Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit, Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Unreinigkeit und Spaltung, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles Gleiches, desgleichen. Ich tröste euch, auch wenn ihr das tut, Gott wird euch vergeben. Stimmt's? Das ist doch das, was wir hören wollen. Das wollen wir doch dem Paulus immer noch sagen, das hättest du sagen müssen, so im Geheimen. Nein, er sagt, ich warne euch, wie ich es euch schon früher getan habe. Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt, und das sagt er zur Gemeinde Jesu. Und das müssen wir so knallhart einfach auf uns prallen lassen. Und wir sind immer so clever, dass wir mit Sünde so ganz locker umgehen, indem dass wir sagen, jawohl, ich habe zwar gesündigt, aber ich bin ja ein Christ. Und von daher kann das ja gar nicht so schlimm sein. Sünde ist immer schlimm, ob du Christ bist oder nicht. Und Paulus sagt das zur Gemeinde. Er sagt nicht, wenn du bekehrt bist und sündigst, dann kommst du dann trotzdem in den Himmel, wenn du in der Sünde verharrst. Und der in der Sünde lebt und nicht Christ ist, der wird das Reich Gottes nicht erben. Das macht gar keinen Unterschied. Er sagt einfach, wer das tut, der soll sich nicht darüber täuschen, er wird Gottes Reich nicht ererben. Das heißt, Sünde, und ich spreche jetzt da wirklich, und da meint er auch praktizierte Sünde und nicht Dinge mit Anfechtungen, mit denen wir zu kämpfen haben. Das ist ein Unterschied, Sünde und Anfechtung. Aber Sünde ist nun einmal Sünde. Und hier bei Abimelech hat das gecheckt, obwohl er Heide war. Dass wenn er mit Sarah geschlafen hätte, er eine schwerwiegende Sünde begangen hätte, wo er Strafe verdient. Und wer jetzt vielleicht ein bisschen erschrocken ist, weil er in so einer Sünde lebt oder in einer Sünde verharrt, dann darf ich trotz allem sagen, du kannst sie tatsächlich in Ordnung bringen, wenn du vor Gott kommst und die Sache ordnest. Buße tun heißt, seine Gesinnung ändern und das, was ich getan habe, nicht mehr tun. Es heißt nicht, Herr, es tut mir leid, dass ich es getan habe, ich tue es dann morgen wieder, aber auch, das sollst du jetzt schon wissen, auch dann tut es mir wieder leid. Das ist nicht die Gesinnungsänderung, sondern die Gesinnungsänderung ist, dass ich sage, ich bin erschrocken über das, was ich getan habe. Und vielleicht hilft uns das, dass wir wieder mal über unsere Sünde, die wir vielleicht in unserem Leben dulden, erschrecken. Und wenn ihr erschreckt seid, es tut mir nicht leid. Dann hat Gott zu dir gesprochen, nicht ich. Und dann hat er dir jetzt einen Anstoß gegeben, klar Schiff zu machen, die Sache in Ordnung zu bringen. Es gibt ein heilsames Erschrecken im Leben der Gläubigen und auch der Ungläubigen. Und Gott möchte es eben gar nicht so weit kommen lassen. Abimelech wusste nicht, dass Sara verheiratet war. Er handelte nicht in böser Absicht. Gott sieht das und er greift ein. Er lässt Abimelech nicht ins Verderben laufen, sondern er warnt ihn, bevor er die Sünde begeht. Noch viel mehr, er verhindert sogar, dass er die Sünde tut. Gott verhindert aktiv, dass er Sarah nicht berühren kann. Denn durch die Krankheit im Hause Abimelechs war ihm das nicht möglich, mit Sarah zu verkehren. Und durch die ganze Schrift wird dieses Anliegen Gottes deutlich, dass er sich immer dafür einsetzt, dass sich der Mensch nicht versündigt. Immer. Kain warnt er. Er sagt, warum bist du zornig? Warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben, aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Türe deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst über sie herrschen. Und das Volk Israel, Gott erscheint dem Volk Israel in seiner Macht und Herrlichkeit, dass das Volk dem Mose sagt, sag Gott, er soll sich nur noch dir offenbaren, wir halten das nicht aus. Diese Heiligkeit, wir sterben, wenn wir das sehen. Und dann sagt Mose etwas ganz Interessantes. Ihr müsst keine Angst haben. Gott ist nur gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Er will, dass ihr ihn ehrt und euch davor hütet, ihm ungehorsam zu sein. Diese Aussage hat mich schon seit Jahren immer wieder fasziniert. Gott hat sich dem Volk offenbart in seiner Macht und Herrlichkeit, dass das Volk eine Perspektive hat, für wen sie gehorsam sind. Nicht einfach nur um des Gehorsams willen, sondern dass sie die Herrlichkeit Gottes einmal geschaut haben und sehen können, es lohnt sich, gehorsam zu sein, weil Gott ein mächtiger Gott ist. Dieser Gedanke, vor der Sünde zu bewahren, finden wir selbstverständlich auch im Neuen Testament. So begründet auch Johannes seinen Brief, in dem er sagt, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Also Gottes Anliegen ist immer, vor Sünde zu bewahren. Er möchte, dass wir schon gar nicht sündigen, dass wir es gar nicht tun. Und auch heute bewahrt uns Gott vor der Sünde, so wie Abimelech. Selbstverständlich tut er das. Er tut es einerseits durch sein Wort, die Bibel. Wenn wir im Vertrauen auf Jesus leben, will uns Gott durch sein Wort, die Bibel, bewahren. In den Sprüchen heißt es, wer auf das Wort des Herrn achtet, findet Glück, wohl dem, der auf ihn vertraut. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen. Es schärft unsere Einstellung und es schärft unsere Werte, unsere Gesinnung. Ich stelle immer wieder fest, dass Menschen, wenn sie dazu tendieren, Dinge zu tun, wo sie zutiefst wissen, dass es nicht richtig ist. Und wir wissen das ja manchmal, aber wir sagen das dann nicht. Das heißt, wir verdrängen das. Wir bezeichnen das nicht als falsch. Aber im Grunde genommen wissen wir, dass im Unterbewusstsein irgendwie, dass das nicht in Ordnung ist. Und ich merke, dass in solchen Situationen die Christen dazu tendieren, nicht mehr in der Bibel zu lesen. Was ich ganz gut nachvollziehen kann. Weil wenn ich in der Bibel lese und in einer Sünde verharre, ist das ekelhaft, in der Bibel zu lesen. Weil sie mich immer wieder auf diesen wunden Punkt anspricht. Und so verdränge ich das. Ich lasse alles nur noch in meinem Kopf geschehen. Ich besuche dann vielleicht auch die Gemeinde nicht mehr so, weil da ist alles so eng und so weiter. Da hat man so wenig Verständnis und so. Und gebe immer mehr Raum dieser Sünde. Aber Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, zweischneidige, geschliffene Schwert oder beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Wenn ich ständig Liebesromane und Krimis lese, ich habe nichts dagegen, dass man das tut, aber wenn das meine Hauptlektüre ist und die Bibel nicht mehr mich beeinflusst, dann muss ich mich nicht wundern, wenn meine Gedanken und meine Verhaltensweisen plötzlich in eine ganz andere Richtung ziehen, wenn ich plötzlich die Richtung verliere, die Orientierung verliere. Wir brauchen diesen regelmäßigen Umgang mit den Gedanken Gottes. Und Paulus sagt ja auch, schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Das heißt, es ist wichtig, was für Umgang wir pflegen. Und ich habe mich auch schon immer wieder mal gefragt, warum kommen immer wieder alle in Gottesdienst? Ja, da Bibel zu Hause und so weiter. Und wir wissen ja eigentlich alles, vor allem die Bibel schon ein paar Mal gelesen haben. Und ich komme immer wieder zum selben Schluss. Auch wenn ich praktisch immer predige, dann denke ich, ja, aber wenn ich nicht predigen würde, ich würde auch immer kommen. Komisch, ich würde immer in den Gottesdienst kommen. Das habe ich auch während meinem Studium gemacht. Immer in den Gottesdienst, war für mich keine Frage. Warum? Ich brauche diese Herausforderung. Ich brauche diese Herausforderung vom Wort Gottes her, um dran zu bleiben, um mit den Gedanken Gottes konfrontiert zu sein, um Kurs zu halten in der Nachfolge. Ich brauche das. Und bei Abimelech sehen wir, dass Gottes einschneidende Erlebnisse braucht, um Menschen vor der Sünde zu bewahren. Einerseits bewahrt er ihn durch die Krankheit und andererseits, dass er ihn im Traum angesprochen hatte. Gott kann uns auch durch Prüfungen fallen lassen, weil er zu uns sprechen möchte. Ich bin auch schon durch Prüfungen gefallen, ganz wichtige Prüfungen bin ich durchgefallen, weil Gott zu mir sprechen wollte. Jetzt kann ich sagen, das ist ganz schlimm und warum lässt du das zu, Gott? Oder ich kann sagen, Gott, ich habe die Lektion kapiert. Ich danke dir, dass du mir das gezeigt hast. Ich werde jetzt wieder mehr mein Vertrauen auf dich setzen. Er kann uns auch Menschen über den Weg schicken, die mich auf etwas aufmerksam machen. Manchmal merken es diese Menschen gar nicht selber. Aber leider reagieren wir auf solche Leute nicht immer ganz positiv und auf solche Ereignisse. Ich sage, in der Offenbarung heißt es, als in den Gerichtshandeln sagt auch Gott, und trotzdem seid ihr nicht umgekehrt. Gott hat versucht, die Menschen wieder zurückzuholen. Trotzdem seid ihr nicht umgekehrt. Was ihr noch gemacht habt, ihr habt noch mehr über mich gelästert. Gerade das Gegenteil. Und nur noch ein letzter Gedanke, der vielleicht den einen oder anderen beschäftigt bei dieser Begebenheit. Warum muss Abraham für Abimelech beten? Abraham hat doch im Wesentlichen Abimelech in diese Situation gebracht. Aber wir müssen uns hier in Erinnerung rufen, wer Abraham ist. Abraham ist der Mann, den Gott erwählt hatte, um an ihm zu zeigen, wer er ist. Er wollte einen Mann haben, der Repräsentant ist in dieser Welt für den Schöpfer. Und das ist Abraham. Und das sollen alle wissen. Und zu Abraham hat sich Gott gestellt durch alles hindurch, weil es nicht in erster Linie um Abraham ging, sondern weil es darum ging, dass die Welt erkennen soll, dass der Gott Abrahams der wahre und mächtige Gott ist, der über allen anderen Göttern steht. Dass er der Prophet, der Auserwählte Gottes ist. Und es gilt, was Gott dem Abraham zugesagt hat: Ich will dich segnen, die dich segnen. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dir fluchen. Und Gott verspricht also ihm: So wie sich die Menschen dir gegenüber verhalten, so werde ich mich ihnen gegenüber verhalten. Und nun musste Abimelech, dieser König, halt respektieren, dass Abraham der Repräsentant des Schöpfers ist. Und er musste sich segnen lassen von ihm. Wir müssen mal sagen, dass Abimelech ein sehr beachtenswerter Mann war. Der war König. Und er hat sich so von einem Einwanderer, hat er sich gedemütigt. Stellt euch das vor. Er hat sich gedemütigt und hat sich segnen lassen von Abraham. Und so hat sich das Unheil von seinem Haus gewendet. Dieses Prinzip gilt auch heute in völliger Vollkommenheit in Bezug auf Jesus. Jesus war kein fehlbarer Mensch wie Abraham. Er hat nie gesündigt und nie gelogen. Und Gott hat bestimmt, dass unser Verhältnis zu Jesus darüber entscheidet, ob wir unter seinem Segen oder unter seinem Fluch stehen. Im Johannesevangelium heißt es: Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt über ihm. Jesus ist die Person, auf die es ankommt heute. Wie wir uns gegenüber Jesus verhalten, so wird die Beziehung gegenüber dem Schöpfer sein. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. So ist das. Und Abimelech hätte sagen können: Ja, dieser Abraham passt mir gar nicht. Und was er gemacht hat, passt mir gar nicht. Vor dem demütige ich mich nicht. Ich bin höher stehend als er. Dann wäre seinem Haus kein Heil widerfahren. Und so ist es mit unserem Leben. Wir können über Jesus denken, wie wir wollen. Wir können sagen: Nein, das interessiert mich nicht. Und das war ein normaler Mensch. Und was brauche ich mich vor Jesus zu beugen? Du musst das nicht. Aber wenn du das nicht tust, wirst du nicht unter den Segen Gottes stehen. Mir ist heute im Bett noch ein Vers in den Sinn gekommen, den ich dann noch dazugefügt habe, den ich einfach super finde. Im Titus heißt es: Aber dann erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Das ist doch bei Abimelech genau, das sehen wir. Die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Er lässt den Abimelech nicht einfach in die Sünde hineinrasten. Und niemand von uns lässt Gott in die Sünde hineinrasten. Und jeder, der sündigt, ist selber schuld. Es ist nicht sein Nachbar schuld. Es ist nicht mein Ehepartner schuld. Ich bin schuld, wenn ich sündige. Und die Menschenfreundlichkeit Gottes führt immer wieder dazu, dass er uns aufrütteln möchte. Uns noch sagt: Pass auf, mach's nicht, überleg's nochmal. Und wir können über all diese Lichtsignale hinweg, also wenn ein Christ sündigt, dann hat er ein Problem. Wisst ihr, was für eins? Er wird meistens irgendwann entdeckt. Und das ist ärgerlich. Manchmal denke ich fange schon gar nicht an. Ich werde bestimmt entdeckt. Da mache ich irgendwo was und dann läuft irgendeiner vorbei, der mich kennt, der eigentlich gar nicht hier sein müsste, und dann sitze ich in der Patsche drin. Da muss ich erklären, warum ich jetzt das und das und so und weiß, fang gar nicht an. Ich sage nicht, dass ich nie anfange. Aber das Problem ist, dass wir, dass Gott uns wie Lichtsignale gibt, wie Kreuzungen, und wir können bei Rot durchfahren. Und dann, wenn es halt dann das beim dritten Mal rot ich durchgefahren bin, dann gibt's dann vielleicht den Knall. Dann hat der andere grün und dann ist passiert. Aber Gott warnt uns, er lässt uns nicht einfach in die Sünde rasseln. Wer das behauptet, der lügt, weil Gott ihn vorher bestimmt gewarnt hat durch ein Wort, durch einen Freund, durch eine Begebenheit. Als dann erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen, mit denen wir vor ihm hätten bestehen können. Nein, aus reinem Erbarmen hat er uns gerettet durch das Bad der Taufe, das Bad, in dem wir zu einem neuen Leben geboren wurden, erneuert durch den Heiligen Geist. Das ist die Menschenliebe Gottes, erschien in der Person Jesus Christus. Ein schöner Vers. Das können wir auch den Leuten vorlesen. Menschenliebe Gottes, das gefällt mir sehr. Gott hat uns Menschen lieb. Gott bewahrt uns vor Sünde. Vollzogene Sünde wiegt schwer, das müssen wir einfach uns einprägen, nicht leichtfertig damit umgehen. Und wenn ich selber in so einer vollzogenen Sünde lebe, dann gibt es nichts Besseres, als Ordnung zu schaffen. Aber das andere dürfen wir auch wissen. Gott wartet nicht, bis wir eine Sünde vollziehen. Wenn er Abimelech gewarnt hat, der nicht zu seinem Volk gehört, wie viel mehr warnt Gott seine eigenen Kinder, wenn sie auf Abwege kommen? Ob wir darauf hören oder nicht, das ist unsere Entscheidung. Aber er lässt uns nicht einfach so wegschlittern, wie wenn er zuschauen würde und nur darauf warten, dass wir reintrampeln und dann sagen, haha, hast du gesehen, hä, was du für einer bist? Die Menschenliebe Gottes tut so etwas nicht. Sondern Gott warnt. Und es tut ihm leid, wenn wir seine Warnungen übertreten und ihn dazu zwingen, zu Handlungen, die er eigentlich lieber nicht möchte. Das begeistert mich. Gott, der Himmel und Erde schuf, ist ein Gott, der seine Geschöpfe liebt, ein menschenfreundlicher Gott. Er freut sich, wenn es den Menschen gut geht. Er freut sich, wenn er sie nicht richten muss. Er freut sich viel mehr an einem Abimelech, den er warnen kann und der auf ihn hört, als Sodom und Gomorra, das er richten muss. Und Ezekiel schrieb ein eindrückliches Wort von Gott auf. Gott lässt sagen, so gewiss ich lebe, mir macht es keine Freude, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er seinen falschen Weg aufgibt und am Leben bleibt. Darum kehrt um. Kehrt schleunigst um. Warum wollt ihr in euer Verderben laufen? So gewiss ich lebe, macht es mir keine Freude, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er seinen falschen Weg aufgibt und wenn er am Leben bleibt. Das ist die Menschenfreundlichkeit Gottes. Vater, wir möchten dir danken, dass du ein mächtiger Herrscher bist. Du hast Himmel und Erde geschaffen. Du bist erhaben und erhoben über allen in einer Herrlichkeit, zu der wir keinen Zugang haben, und wir würden sterben, würden wir das jetzt sehen. Und doch erbarmst du dich über uns Menschen. Du hast uns lieb. Was du geschaffen hast, liebst du. Du bist ein Menschenfreund. Du bist gütig und gnädig. Und auch, dass du deinen Sohn in diese Welt gegeben hast, zeugt von deiner Menschenfreundlichkeit, weil du möchtest, dass wir erlöst sind. Und weil du möchtest, dass wir die Strafe nicht erleiden müssen, die eigentlich für uns gelten würde. Danke, Herr, dass wir auch wissen dürfen, dass du uns nicht ins Unglück rasseln lässt und irgendwie ja so halb freudig zusiehst, wie wir ins Verderben laufen. Nein, du warnst uns, du möchtest uns helfen, dass wir das nicht tun, und mach uns sensibel auf deine Reden durch Freunde, durch Begebenheiten, durch dein Wort, dass wir auf Kurs bleiben in deiner Nachfolge. Amen.